Ich dachte, wir machen heute mal was, was ich so noch nicht erlebt habe hier in der Gemeinde. Wir lesen heute einfach mal Lukas 2 und gucken uns die Geschichte mal direkt an. Wir haben gestern einiges aus der Geschichte gehört, die wird uns mal vorgespielt auf irgendeine Weise. Waldemar hat einiges erzählt dazu. Und jetzt wollen wir uns mal direkt mit dem Text beschäftigen. Und ich möchte die ersten Verse lesen, die ersten 7 Verse. Und ich bitte, dass wir wie gewohnt dazu aufstehen. Und dann bete ich noch. Es geschah in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, das ganze Weltreich sollte eingeschrieben werden. Diese Einschreibung, eine erste, geschah, als Kyrenius eine führende Stellung in Syrien innehatte. Und es gingen alle hin, um eingeschrieben zu werden, jeder in die eigene Stadt. Auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth ging hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und dem Geschlecht Davids war, um sich einzuschreiben zusammen mit Maria, der ihm angetrauten Frau, die hochschwanger war. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Futterkrippe, weil im Wohnraum für sie kein Platz war. Herr Jesus, wir wollen dich anbeten und heute staunen darüber, dass du Mensch geworden bist, weil du dich von einer Jungfrau auf die Welt bringen ließt und hast alles durchgemacht wie wir. Bitte gib uns jetzt Gnade, wenn wir diesen Text betrachten, dass wir dann erfassen können, was du uns zu sagen hast und was das für unser Leben heute bedeutet. Amen. Ja, jedes Jahr wird er meistens vielleicht bei euch zu Hause auch einmal gelesen, der Text. Ich kann mich aber selten erinnern, dass den mal wirklich jemand versucht hat, auseinanderzunehmen und mal dahinter zu gucken. Und vielleicht auch mal zu gucken, ich muss euch sagen, ich habe eine ganz miese Seite. Ich muss immer Romantik kaputt machen. Ja, wir haben gestern ein wunderbares Schattenspiel gesehen. Wisst ihr, ich fand das auch sehr ästhetisch. Das war so gut gemacht und auch ganz einfach die Geschichte dargestellt. Nur historisch war das irgendwie so ganz, ganz wild, fand ich irgendwie. Das war schick, das können wir auch so machen. Ja? Wir können Krippen aufstellen, bitte versteht das nicht falsch. Ich finde das ganz schön. Und das ist auch eine gute Tradition, die man da entwickelt hat. Das ist auch in so einer kalten Jahreszeit und das ist ja auch eklig draußen. Und wenn die Tage so kurz sind, dann macht das ja auch was mit uns. Und ich denke, das ist eine gute Sache, die wir da haben. Das kann man ruhig machen, das ist nicht verkehrt. Aber heute lasst uns mal für einen Moment nicht auf diese Dinge schauen. Das können wir heute Nachmittag wieder machen, da können wir uns beschenken, da können wir alles machen. Lasst uns jetzt einmal stille werden und einfach nur mal gucken, was ist damals passiert. Und wir haben das ja hier gelesen, dass da eine Verordnung von dem Kaiser Augustus rauskam. Das ist, wenn das jemanden geschichtlich interessiert, vielleicht ist auch jemand so ein Spinner wie ich, das war der Kaiser Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus. Der war ungefähr von 27 vor Christus bis 14 nach Christus Kaiser und der ist auf den Trichter gekommen. Also ein bisschen mehr Geld wäre nicht schlecht. Also lassen wir mal die Leute zählen und in Listen eintragen. Im ganzen Römischen Reich, also nicht nur in Judäa. Judäa war zu dieser Zeit dran, als Jesus geboren wurde. Aber wir lassen die mal alle aufschreiben, was man da so an Steuern rausziehen kann bei den Leuten. Und wir dürfen uns das dann nicht vorstellen wie auf unserem Amt. Ja, da kriegst du noch einen Kaffee und vielleicht kriegen die Kinder noch einen Lolli, wenn du Glück hast. Ja, das ist vielleicht nicht oft, aber da tendieren wir eher hin. Wenn die damals diese in die Listen eintrugen, dann haben sie die unter anderem wahrscheinlich sogar ein bisschen unter Druck gesetzt, teilweise vielleicht sogar gefoltert. Denn die Römer waren keine netten Herrscher. Die waren übel. Und da kann man auch gut verstehen, dass die Juden damals gehofft haben, nicht, dass der Mann aus Jesaja 53 kommt, der wegen der Schuld am Kreuz stirbt, der umgebracht wird und die Schmerzen erträgt für also die Strafe, die auf unsere Sünde steht, sondern die haben natürlich eher gedacht, da kommt der große Messias-König, der gesalbte König auf den Thron Davids und er schmeißt die Römer endlich aus dem Land, weil das schlimm war. Wir denken ja vielleicht manchmal oder sind geneigt dazu zu denken, oh, die Juden damals, die waren ja echt dumm. Ja, die haben einfach nicht kapiert, dass Jesus am Kreuz sterben sollte erstmal. Naja, die Zeit war schon verlockend, um das so zu sehen. Das war schon übel unter den Römern. Die hatten zwar den Pax Romanum, heißt das ja auf Latein, den römischen Frieden. Die hatten jetzt nicht gerade Krieg, aber schön war es auch nicht. Und dann kommt diese Volkszählung und der Quirinius hat eine führende Stellung. Ja, das ist das Wort für Statthalter. Also wenn in deiner Bibel Statthalter steht, das ist nicht falsch. Das wird eigentlich für den Statthalter gebraucht, das griechische Wort. Bei Quirinius wissen wir nicht genau, ob er wirklich ein Prokurator war, so im Sinne von Pilatus. Vielleicht hatten wir sogar in der Zeit zwei da rumlaufen in Syrien und Judäa und solche Leute. Also da gibt es auch Hinweise zu, wir wissen es nicht genau. Aber einer von diesen, der wird jetzt erwähnt und der hat eine führende Stellung. Der hat ein hohes politisches Amt, das mit Macht verbunden war, der war bekannt. Und wir wissen ja aus Lukas 1, das ist ja eigentlich ein langer Brief, das Lukas-Evangelium an Theophilus, ein Römer. Und ich gehe mal davon aus, der wird gewusst haben, welcher Quirinius das war. Und den gab es damals auch. Der lebte da und in dieser Zeit geschah diese Zählung, diese Volkszählung, das Einschreiben in Steuerlisten. Und dann war was los im Reich. Die mussten ja alle wandern. Und wir haben ja hier gelesen, dass Josef aus Nazareth, ich weiß nicht, ob mein Vater erzählte das mal, er hat einen Kollegen, der hat immer gesagt, guck mal, Jesus kommt doch aus Nazareth, was erzählt ihr denn immer von eurem Bethlehem? Da musst du ja ihm erstmal erklären, dass es eine Volkszählung gab und dass der arme Josef mit seiner hochschwangeren Frau nach Bethlehem reisen musste, weil das die Stadt war, wo er gebürtig herkam. Da gehört er hin, amtlich. Und deswegen musste er dahin reisen. Ja, wir haben schon einiges gehört, ne? Ich glaube, so ungefähr 4 Tage oder sowas geht eine Reise von Nazareth bis Bethlehem. Und die Maria hochschwanger. Super. So stellen wir uns das vor, oder? So wollen wir das haben. Nein, wir sind alles anders gewohnt. Wir gehen in die Klinik oder heute geht man ins Geburtshaus oder eine professionell ausgebildete Hebamme kommt nach Hause zur Geburt oder irgendwas. Du hast professionelle Hilfe heute hier in unserer Gegend. Die brechen jetzt einfach auf. Die haben auch keine Wahl. Wir könnten ja denken, Josef, kannst dich dem nicht einfach widersetzen? Deine Frau ist doch hochschwanger. Bleib doch einfach in Nazareth, geh doch später los, irgendwas. Du kannst sie nicht zu Hause lassen bei ihren Eltern. Der hat einfach keine Wahl. Der kann nicht einfach sagen, ich höre nicht auf die Römer. Passiert ja schon nichts. Nee, das hätte Konsequenzen gehabt, sicher. Die mussten losziehen. Und dann kommen die ja nach Bethlehem. Und es steht hier, ich lese das nochmal vor, aus der vielleicht geläufigeren Schlachterübersetzung, da heißt es ja, es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Wir kennen das ja aus unseren Erzählungen immer so, die kommen da an und dann geht Geburt los. Weiß ich nicht, das sagt die Bibel so nicht. Aber in der Zeit, wo sie da waren, da kam es zur Geburt. Also wahrscheinlich nicht einen Monat später, aber irgendwann in dieser Zeit, sie kamen da an und dann kam es zur Geburt in Bethlehem. Und wo sind die wohl untergekommen? Wir haben die schöne Geschichte vom Stall und die ist ja auch sehr romantisch, die ist schick, echt. Und den Stall, den wir oft vor Augen haben, der ist ja auch gemütlich, oder? Naja, wir lesen ja hier im Vers 7, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge oder, wie ich das eben gelesen hatte, im Wohnraum. Wir dürfen uns hier nicht ein Hotel vorstellen oder ein Hostel oder eine Jugendherberge oder sowas. Bethlehem war eine ganz interessante Stadt. Das war ein Städtchen, 2.000-3.000 Einwohner vielleicht damals. Die waren ein bisschen, die waren ziemlich arm. Wenn man sich ein Haus vorstellt in Bethlehem, dann war das leider keine zweistöckige Vorstadtvilla. die haben, ich glaube, es war Kalksandstein oder Kalkstein haben die da gebraucht als Steinmaterial und die hatten da auch diese Höhlen, vielleicht hat jemand da mal Bilder gesehen oder so. Da haben die eine Mauer vor die Höhle gezogen und hatten die ein Haus. So kann man sich das vorstellen. Und dieses Haus, das war nicht so groß wie unser Wohnhaus oder wie unsere, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Quadratmeter Wohnung. Das war vielleicht so groß wie unser Wohnzimmer, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Und da wohnten alle drin, die ganze Familie, in einem Raum. Vielleicht, wenn du Glück hattest, hattest du eine kleine Mauer noch. Die hat aber nicht die Schlafzimmer abgetrennt, sondern die hat den Wohn- und Kochbereich der Familie von den Tieren abgegrenzt. Die haben nämlich ihre Tiere im Haus gehabt. Und das war für kalte Jahreszeiten nicht dumm. Auch wenn die natürlich miefen für unseren Geschmack. Die stinken ja. Aber es war warm. Das war eine sinnige Idee. Und wenn der Josef in seine Stadt kommt, wo er gebürtig herkommt, dann hat er da wahrscheinlich Familie. Der ist wahrscheinlich bei seinen Verwandten untergekommen in so einer Bude. Also ich sage jetzt mal ausdrücklich Bude. Für uns ist das ja echt, da muss ich mir mal vorstellen. Du lebst in einem großen Raum mit Tieren und alle, die ganze Familie wohnt in diesem Raum zusammen. Die waren da nicht reich. So das Gegenteil für unser Empfinden. Die waren richtig arm. Und Bethlehem war eine ganz besondere Stadt, sagte ich ja, die waren zwar sehr arm, die hatten auch echt niedriges Ansehen damals. Also Bethlehem, wenn man sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen aus Bethlehem, ich weiß nicht, was sie da gesagt haben, vielleicht noch schlimmer. Aber Bethlehem war an einer ganz wichtigen Straße, die nach Jerusalem führte. Das war die sogenannte Straße der Erzväter. Die hat eine wichtige Handelsstraße an der Mittelmeerküste und eine Straße hinterm Jordan verbunden. Diese Stadt war schon, also sagen wir mal so, Bethlehem war es schon gewohnt, dass da viel Verkehr ist. Die hatten wahrscheinlich auch sowas wie eine Karawanserei. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist an Handelsstraßen ein großer Hof mit einer Mauer drum, ein paar Abteile gemauert vielleicht. In der Mitte ist eine große Feuerstelle und da kommen die ganzen Karawanen rein. Also die kannten sowas. Da gingen Händler durch, da wurde nicht gehandelt, aber die Leute kamen aus aller Welt sowieso dahin. Und jetzt kamen noch mehr Leute dahin. Also die Stadt war voll. Wir kennen ja auch die orientalische Gastfreundschaft. Man hat durchaus Fremde bei sich im Haus beherbergt, auch wenn das nicht viel hermachte, das Haus. Ja, ich sagte ja eben, Herberge, sowas wie der Wohnraum zu Hause oder das Gastzimmer. Das Wort kommt genau dreimal vor in der Bibel, das hier steht für Herberge. Und zwar kommt das noch vor in Markus 14 und in Lukas 22. Weiß jemand, was da steht? Habt ihr eine Idee? Da schickt Jesus seine Jünger los, das letzte Passamahl vorzubereiten. Und dann sagt er dieses Wort und sagt, da sollt ihr nachfragen, wo ist das Zimmer? Wir müssen das Passamahl vorbereiten für den Herrn. Und da steht dasselbe Wort. Also das ist wahrscheinlich irgendein Raum in dem normalen Wohnhaus. Naja, hier wahrscheinlich in Bethlehem nicht ein Gästezimmer, sondern da, wo die Leute gewohnt haben. Da hat man halt geschlafen und die hatten ein Problem. Die Bude war rappelvoll. Jetzt kommt ein Baby zur Welt. Wohin mit dem Kind? Wo legen wir das hin? Ich meine, die Frau, die ist fertig. Die kann das ja auch nicht die ganze Zeit auf dem Arm halten. Ja, meine Frau sagt immer, du kannst ein Neugeborenes vielleicht eine Nacht auf dem Arm halten, dann bist du K.O. Wenn du mit einem Auto in die Klinik gefahren bist, dann. Aber nicht, wenn du so eine Reise hinter dir hast und Strapazen mit dem Amt und sonst was hattest, dann kommt ein Kind zur Welt. Ja, was machst du mit dem Kind? Wo tust du das hin? Ist keine Wiege da. Dann haben die wohl den Futtertrog in diesem Raum, wo die Tiere waren, haben sie vielleicht mal schnell sauber gemacht, Stroh reingelegt, damit es weich ist, und das Kind reingelegt. War nichts anderes. Da, wo man geschlafen hat, da war alles voll. Da war kein Platz. Und ich finde, man kann ja beobachten, auch wenn der Jesus wirklich in Armut kommt, das ist nicht schön. Ich will die Weihnachtsgeschichte nicht schön reden. Ich glaube, ich mache eher das Gegenteil gerade. Die wird gerade unangenehm, oder? Die wird gerade richtig unangenehm. Und in dieser Situation kümmert sich der Vater im Himmel um seinen Sohn, dass der einen Liegeplatz kriegt, der warm ist, der gut aufgehoben ist, wo er sicher ist. Trotz der Umstände kümmert er sich darum. Wenn wir hier weiterlesen wollen, Vers 8, Da geht's ja weiter. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Also man könnte sagen, sie waren nicht nur da, sie wohnten da. Hirten wohnten damals im Freien bei ihren Schafen. Also das waren noch echte Hirten. Und das Übliche ist ja auch in dem Land gewesen, wenn ich es richtig gelesen habe. Vielleicht kennt ihr das hier aus Europa oder habt das mal gesehen. Ne? Da hat der Hirte einen Wachhund, ein paar Schäferhunde, die treiben die Schafe irgendwo hin. Die Hirten in Israel damals, die sind vorne vorgelaufen und haben zu den Schafen geredet. Und das kennen wir aus Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Das hat Jesus sich nicht einfach ausgedacht, sondern das kannten die Leute so. Der Hirte geht vorne weg und redet zu den Schafen und sie folgen seiner Stimme. Die folgen auch keinem anderen. Die waren da. Und ich denke, das ist ein interessantes Bild. Er geht nicht einfach so zu den Hirten, der Engel. Der wird nicht einfach so dahin geschickt, sondern er will zu den Hirten gehen, um zu zeigen, hier kommt der echte Hirte. Ich habe gerade was unterschlagen, das wollte ich noch unbedingt sagen. Ich habe noch nie vorher eine Weihnachtszeit wie diese, wo ich mich so mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt habe. Und ich habe mich gefragt, warum die Krippe? Ist das so wichtig, das Detail? Ist auch egal, wo sie den jetzt hinlegen, Mann, die werden schon einen Platz finden, muss der Lukas ja nicht aufschreiben, oder? Naja, es gibt eine Stelle, lass uns die mal aufschlagen, ich finde das ganz interessant, aus dem Propheten Jesaja Kapitel 1. Da steht etwas und das ist bemerkenswert. Jesaja Kapitel 1, Vers 3. Hier in Jesaja 1 beklagt Jesaja sich über das Volk Israel, das einfach nicht umkehren will zu Gott, wider besseren Wissens. Und in Vers 3 heißt es, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Also steht wieder einfach Wort Krippe für Futtertrog. Und er sagt, guck doch mal. Redet hier zuerst zu Israel. Er sagt, guck doch mal. Selbst der Ochse und der Esel erkennt seinen Platz. Die wissen, wo die Futter kriegen zum Überleben. Ist ja bei uns, ich muss es heute wieder nachdenken, wir haben es so gut, ne? Der Kühlschrank ist voll. Okay, du hast verpennt einzukaufen, ja, dann ist er vielleicht nicht so voll, aber das ist ja jetzt kein Problem. Die Geschäfte sind in der Regel voll, dann holst du es dir da einfach. Für die Tiere hat das schon was mit Überleben zu tun. Vor allem für den Ochsen und den Esel, wenn die da nicht hingehen, sterben die. Und das ist wie wir Menschen. Wir haben etwas Furchtbares gemacht, beziehungsweise Adam hat etwas Furchtbares gemacht. Er hat von Gott das Leben bekommen. Ne? Ihr kennt den Bericht, die Schöpfungsgeschichte. Gott macht aus Lehm, aus Erde, formt er einen Menschen, haucht ihm das Leben ein und dann wird es zu dem, was wir heute kennen. So einem Menschen, so Adam. Adam, der erste Mensch, heißt ja auch Mensch, Adam. Ja? Und jetzt hat er von Gott das Leben und ist in Gemeinschaft mit Gott. Ne? Die haben jeden Abend, darf ich das mal sagen, haben sie jeden Abend auf einen Kaffee getroffen. Okay, vielleicht entkoffiniert, ja. Aber die hatten jeden Abend Umgang miteinander im Garten, im Paradies damals, in dem Garten Eden. Und dann macht Adam etwas, indem er die Frucht vom verbotenen Baum nimmt, wendet er sich von Gott, von dem er das Leben hat. Jesus sagt es einmal, der Sohn und der Vater haben eine Eigenschaft, sie haben selbst ewiges Leben in sich. Gott ist die Quelle jeden Lebens. Und Adam dreht sich weg und geht weg. Und was haben wir dann? Was ist, wenn das Leben weg ist? Tod. Dann haben wir den Tod. Und so wie hier ein einfaches Bild dafür, Ochs und Esel wissen sie, wo sie Futter fürs Leben, zum Leben, zum Überleben kriegen, aber das Volk Israel kennt es nicht. Jetzt können wir auf Israel rumhacken, aber wisst ihr, was Interessantes im Gesetz Moses? Der Ochse, der ist ja auch ein Tier, das geopfert werden darf. Das ist ein reines Tier. Das durften die essen, die Israeliten. Aber der Esel nicht, der ist ein unreines Tier. Israel ist das Volk, das Gott sich geheiligt hat. Aber wir Heiden, wir sind nicht geheiligt. Und damit meint er hier an der Stelle auch uns. Da liegt das Kind in der Krippe, das Leben, mit dem Gott uns das Leben zurückschenken will. Was machen wir Menschen? Naja, einmal im Jahr können wir darüber nachdenken, der Rest ist uns egal. Mensch, Gott schenkt uns das Leben Und uns ist das egal? Furchtbar. Das ist traurig. Aber es gibt ja Hoffnung. Ochs und Esel schaffen es ja auch, zum Futtertrog zu gehen. Und jetzt mal zurück zu den Hirten. Die Hirten in Bethlehem waren besondere Hirten. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben Opferschafe für Jerusalem gezüchtet. Jerusalem, und da sieht man wieder diese Paradoxe, diese widersprüchliche Stadt Bethlehem. Arm, abseits vom Schuss. 7-8 Kilometer weiter ist Jerusalem, die große Stadt. Ein Wirtschaftszentrum, ein religiöses Zentrum. Da ist der Gottesdienst der Israeliten. Im Tempel findet der statt. Und die brauchen Opfertiere, reine Opferlämmer brauchen sie. Die haben die Hirten in Bethlehem gezüchtet. Und das wird gleich noch interessant, wenn wir zu dem Zeichen kommen, was die kriegen. Und hier haben wir diese Hirten, die haben die zum Beispiel die Opferlämmer gezüchtet, damit sie geopfert werden. Obwohl sie auf der anderen Seite, und jetzt wird es wieder interessant, Hirten, diese Stinker da auf dem Feld, entschuldigt den Ausdruck, aber die konnten sich ja gar nicht immer rituell reinigen. Auf die haben die Pharisäer herabgesehen. Die waren so ganz tief unten in der Gesellschaft, so gerade mal über die Aussätzigen, die Leprakranken. Die waren halt auch unrein. Leben da draußen auf dem Feld, reinigen sich nie rituell. Das sind schon niedere Klasse gewesen. Und jetzt gucken wir mal auf unseren Herrn Jesus. Kommt er nicht auch so? Er hält sich herunter zu den Niedrigen, er geht zu Zöllnern und Huren. Die Hirten sind die Ersten, die zu ihm kommen können. Hier ist auch jemand, der in den Augen der frommen Leute damals ein Störenfried war, ein Unreiner. Der säuft und trinkt mit den Zöllnern, haben sie gesagt. So kommt der Jesus, er kommt zu denen, die auch abgeschrieben sind von der Gesellschaft. Zu denen kommt er auch. Und macht sich auf eine gewisse Weise mit ihnen gleich. Er erlebt dasselbe. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Wenn ein Engel kommt, ist das kein schönes Erlebnis. Das hat was mit Furcht zu tun und mit großer Furcht. Wenn die Herrlichkeit Gottes trifft, die seine Engel repräsentieren, dann hat der Mensch Furcht, weil er merkt, er entspricht dem nicht. Er ist ein Sünder. Also nicht nur die Hirten sind unrein, die sind äußerlich vielleicht unrein und schmutzig und ungewaschen und schaffen es sich nicht, vor dem Tempel zu reinigen und die Hände zu waschen in ganz bestimmten Formen. Nein, wir Menschen sind vor Gott schmutzig und unrein wegen dem, was wir tun und was aus uns herauskommt. Und dann hat man Furcht vor der Herrlichkeit Gottes. Und hier kommt der Engel und dann sagt er was zu ihnen. Hat nämlich eine Botschaft, hatten wir auch gestern ganz kurz. Und der Bote, das ist ein Engel, sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich sage euch eine gute Botschaft von großer Freude. Also wir könnten sagen, die Botschaft, die er bringt, das ist große Freude. Und wisst ihr, was da steht? Da steht im Griechischen das Tätigkeitswort für evangelisieren. Wir könnten jetzt mal ganz frei und ganz krumm übersetzen, ich evangelisiere euch jetzt, ich mache jetzt Evangelisation bei euch. Ich sage euch das Evangelium, die gute Botschaft bringe ich euch jetzt. Und die beinhaltet Freude. Da ist viel Elend gerade, das haben wir gesehen. Heruntergekommenes Haus, die Wiege ist die Krippe. Ist nicht schön. Ärmlich, hinterwäldlerisch vielleicht. Großes Durcheinander und Chaos und miese Umstände. Und dann kommt der Engel, der Bote Gottes und sagt, große Freude, was ich euch jetzt sage. Jetzt kommt die große Freude. Warum ist das Freude? Das ist doch elendig hier. Was soll das denn? Es geht ja noch weiter. Er sagt, welche dem ganzen Volk sein wird. Also es ist für alle. Ich bringe jetzt für alle Freude. Für die, gerade für die, die so gar keine Freude im Leben haben. Oder vielleicht oft nur so tun, als hätten sie Freude. Wisst ihr, wir sind ja immer darauf bedacht, dass die anderen gut von uns denken. Aber Gott weiß ja, was wirklich los ist. Und eigentlich wissen wir das auch. Ich hatte mal eine Dozentin im Studium, die hat immer gelächelt. Die hat dich immer angestrahlt. Aber ich habe sie auch gesehen, wenn sie dachte, sie geht alleine durchs Treppenhaus. Mann, war das ein mieses Gesicht. Und in dem Moment, wo sie mich gesehen hat, bling, das Lächeln war da, es war alles schön. So sind wir Menschen oft, oder? Wir tun immer so, als würde es uns so gut gehen. Hoffentlich merkt keiner, dass zu Hause gerade schlecht ist. Hoffentlich merkt keiner, dass ich gerade total unzufrieden bin oder mich vielleicht sogar versündigt habe. Hoffentlich merkt es keiner. Und in dieses Elend kommt eigentlich oder sollte kommen große Freude von Gott. Er sagt ja hier weiter, weil euch ein Retter geboren wurde in der Stadt Davids. Warum denn ein Retter? Na, von den Sünden. Ich weiß, das wissen wir. Er rettet uns von den Sünden. Er will uns befreien davon. Er will uns vom Zorn Gottes befreien und von der Macht der Sünde. Ja, ich denke, wir wissen, Sünde ist ja nicht das, ne, für die Welt ist Sünde eigentlich reizender Spaß. Darf ich das mal so sagen? Aber wenn die Bibel Sünde sagt, dann meint sie was anderes. Dann meint sie eine riesengroße Katastrophe. Nämlich das, was wir eben hatten. Sünde bedeutet Tod. Sünde bedeutet weg von Gott, von seinen Moralvorstellungen weg, von allem, was er gegeben hat, was Leben beinhaltet, bloß weg davon. Das ist Sünde und das endet im Tod. Und davon soll dieses kleine Kind retten. Ja, wir wissen, er ist groß geworden, er ist am Kreuz gestorben, er ist von den Toten auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Er hat diese Errettung vollbracht. Aber für die Hirten war es noch ein kleines Kind. Und dieses ist euch das Zeichen. Und das wissen wir, Israel hat immer Zeichen. Das ist für die Gemeinde weniger. Aber für Israel gibt es immer Zeichen. Und Zeichen sind nicht Sachen, die gewöhnlich sind. Das sind besondere Sachen. Die fallen auf. Und jetzt wird es interessant. Warum sollte das auffallen? Ihr werdet ein Kleinkind finden, in einer Futterkrippe liegend. Okay. Das ist besonders. Denn selbst die damals haben ja normalerweise unter normalen Umständen ein Neugeborenes im Wohnraum gehabt bei sich, nicht in der Futterkrippe. Das war außergewöhnlich. Aber warum Windeln? Warum sind Windeln ein Zeichen? Also damals hatten die auch Windeln, ja, ich denke, das ist klar, da hat man auch Kinder gewickelt. Warum ist das was Besonderes? Und jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, dass diese Hirten ja in Bethlehem damals, solche Hirten haben ja die Opferlämmer gezüchtet. Und damit diese Opferlämmer auch rituell reinbleiben, bis sie in Jerusalem ankommen, hat man sie in bestimmte Tücher gewickelt. Ich weiß, das steht nicht im Bibeltext, aber das ist einfach historischer Hintergrund. Sie haben sie in diese Tücher gewickelt oder umhüllt, damit die rein da ankommen. Und vermutlich, weil die Dinger hier in Bethlehem üblich waren, hat Maria das wahrscheinlich als Windel genutzt. Versteht ihr, was das heißt? Was diese Hirten, die sehen ein Baby in diesen Tüchern eingewickelt als Windeln. Da war ihnen klar, das ist das Lamm Gottes. Dann haben die unterbelichteten Hirten, die ungebildet waren, verstanden, was los ist. Denke ich. Ich kann euch das nicht beweisen, dass das so ist. Es gibt noch andere Theorien. Manche meinen, ja, da wurden Höhlen in der Gegend auch als Gräber benutzt und da flogen Leichentücher rum. Weiß nicht, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Das scheint mir sinnig zu sein, dieses Zeichen so zu erklären, dass sie solche Tücher hatten, genommen haben als Windeln. Also wir sehen, Gott redet oder begegnet den Hirten so, damit sie verstehen, was los ist. Und das ist auch eine Kunst, ja. Das ist ja das, was uns ein bisschen so fehlt. Wir haben ja heute zwar Multikulti, aber wir sind doch alle so an unsere Kultur gebunden. Wir können ja keinem anderen mehr was erklären, weil wir uns darauf nicht einlassen können. Aber Gott macht das. Er lässt sich auf diese Hirten ein und erklärt ihnen die ganze Errettung, den ganzen Erlösungsplan in zwei Zeichen, damit sie das Grundsätzliche verstehen können. Da ist jemand, der uns das Leben gibt. Jesus nennt sich ja später das Brot des Lebens. Und er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, sagte Johannes der Täufer. Und plötzlich war da zusammen mit den Boten eine große Anzahl des himmlischen Heeres, die Gott pries und sagte, ja, hier stolpert man wieder, oder? Die haben doch gesungen, ne? Wir haben das heute besprochen. wo ist meine Tochter eigentlich? Egal. Wir haben darüber heute gesprochen. Wir haben das gerade gelesen mit den Hirten heute Morgen am Tisch. Und dann fragte ich, ach, da sitzt sie ja. Magdalena, haben die Engel gesprochen oder gesungen? Die haben doch gesungen. Ja, das denken wir. Und ich glaube, die haben das sogar gemacht. Aber er legt nicht den Schwerpunkt auf, Entschuldigung, das sagt jetzt der studierte Sänger, er legt den Schwerpunkt nicht auf den Singsang, sondern auf das, was er beinhaltet sprachlich. Denn Singen ist im Grunde genommen Reden. Also wenn ich das als jemand lese, der Musik oder Gesang studiert hat, dann denke ich mal, wow, das ist der Lukas, der war echt musikalisch gebildet. Denn Singen ist im Grunde genommen Reden mit Klang. Da geht es ums Reden. Da geht es zum Beispiel darum, dass der Rhythmus im Gesang von unserer Sprache dominiert wird, weil es im Grunde genommen ein Reden ist. Man trägt eine Botschaft weiter. Und darauf legt er hier halt den Schwerpunkt und sagt, oder die sagen, beziehungsweise sie singen, aber das, was sie sagen mit ihrem Gesang ist, die Worte, die sie singen, ist Ehre sei Gott in den höchsten Höhen. Ich weiß, es steht ein bisschen anders, aber ich lese das mit Absicht, damit wir mal ein bisschen stolpern hier. In den höchsten Höhen sei Gott Ehre. Und dann sagt er, und auf der Erde Friede. Naja, ich sagte ja eben, sie hatten den Pax Romanum, den römischen Frieden. Aber so wirklich Frieden war das auch nicht. Sie hatten zwar keine Schlachten, aber Frieden hatten sie auch damals nicht. Sie hatten viel Ärger am Hals, viel Streit, bewaffnete Auseinandersetzungen gab es damals auch. Wir denken an die Freiheitskämpfer, die Zeloten. Da war kein Friede. Und gucken wir mal in unser Leben. Da ist auch oft so viel Unfrieden, da ist Streit, da ist Eifersucht. Was macht man? Man zieht sich zurück, man versöhnt sich nicht. Und Jesus kommt und will den Frieden bringen. Er meint damit eben nicht Pax Romanum. Er meint nicht einen Frieden, den wir heute in Europa vielleicht erleben. Das meint er doch gar nicht, sondern er meint, dass wirklich Frieden ist. Erstmal zwischen Gott und uns soll Frieden sein, denn wir, das Bild kennen wir vielleicht, ne? Wir haben Krieg mit Gott. Der Mensch erhebt sich gegen Gott und führt im Grunde genommen mit seinen Werken Krieg gegen Gott. Er lehnt sich auf, er glaubt, er weiß es besser als Gott und sündigt frech in sein Angesicht. Und Jesus kommt, um Frieden zu bringen, um endlich Frieden zu bringen, aber auch, dass du und ich Frieden haben können. Wisst ihr, Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die keine Errettung erlebt haben, sie können sich auch manchmal versöhnen, aber es ist sehr schwer. Aber wisst ihr, was traurig ist? Wenn wir Christen uns nicht mehr versöhnen, das ist traurig, weil wir eigentlich diese Friedensstifter sind. Denn auch dazu wurden wir errettet, dass wir Friedensstifter sind, dass dieser Friede, der Weihnachten kommen soll, nicht nur sich in einer schönen Feier zu Weihnachten äußert. Ja, und dann kommt die Familie zusammen, die schafft 2 Stunden glückliche Feier zu haben, ja, dann kommt die Bescherung und dann, das gefällt mir aber nicht. Das sage ich natürlich nicht als Erwachsener, oder? Aber ich denke es. Und dann geht's los, dann wird die Feier unangenehm. Und im Alltag? Noch weniger Frieden. Da haben wir Streit. Da versuchen wir den Streit dann zu verdrängen, weil es uns unangenehm ist, hinzugehen und sagen, tut mir leid, ich hab dich verletzt oder so. Also ich finde immer, es ist schon schwer, wenn du zu einem anderen Menschen gehen musst, zu einem Erwachsenen. Ne? Das ist schon schwer. Aber wisst ihr, ich habe festgestellt, das Schwerste ist, wenn du zu deinen Kindern gehen musst. Das ist schwer. Ich bin dankbar, dass ich einen Vater habe, der mir das gezeigt hat, wie das geht. Aber das ist so schwer. Oh Mann, sich einzugestehen, dass man selbst den Frieden zerstört hat, das ist schwer. Und dann noch zu dem Menschen hinzugehen, den man verletzt hat. Aber das ist das, was uns Weihnachten sagen will. Jetzt kommt Friede. Jetzt soll der Friede auch kommen. Und das hat nichts mit meinem Empfinden zu tun. Sich versöhnen, sich zu vergeben, hat nichts mit dem Empfinden zu tun. So, jemand hatte mal ein schönes Beispiel. Wisst ihr, wenn der Wecker klingelt zur Arbeit morgens. Wir wissen alle, wenn wir zu spät kommen, wir haben jetzt nicht gerade Gleitzeit, ne? Wenn ich eine bestimmte Uhrzeit auf Arbeit sein muss, wenn ich da ständig zu spät komme, weil ich mich gerade so fühle, länger im Bett liegen zu bleiben, dann habe ich irgendwann 1, 2, 3 Abmahnungen und dann darf ich gehen. Da fragt keiner nach Gefühl. Und beim Vergeben ist das eigentlich auch so. Da dürfen wir nicht nach unserem Empfinden fragen. Da vergeben wir ja vielleicht nie. Dann bleibt der Unfriede, der Krieg. Vergeben hat nichts mit meinem Empfinden zu tun. Vergeben ist eine Entscheidung, die ich fälle. So wie das Aufstehen morgens zur Arbeit. Und dann darf das Gefühl auch folgen irgendwann. Aber das kann auch dauern, je nachdem, wie schlimm die Verletzung war. Da kann das auch dauern. Aber das geht erst dann los, wenn ich vergebe. Es wird erst besser, wenn ich vergebe. Es fängt nicht erst an, besser zu werden. Dann finde ich den vielleicht doch ganz nett und dann kann ich mir vielleicht vergeben. Nein, das ist nicht biblische Vergebung. Und das macht Gott auch nicht so mit uns. Er vergibt uns sofort, wenn wir zu ihm kommen, egal was wir angestellt haben. Er vergibt sofort. Und dann sagt er, und auf Erden in Menschen sein Wohlgefallen oder bei den Menschen Gottes Wohlgefallen. Vielleicht habt ihr das auch mal gehört. Als Jesus auf die Erde kam, haben wir gerade gelesen, dass er hier geboren wurde von der Maria, dann war die Erde reicher als der Himmel. Dann hat Gott das Beste gegeben, was es im Himmel gab, seinen eigenen Sohn. Und das ist sein Wohlgefallen. Er sagt ja später, als Jesus getauft wird, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und das schenkt Gott uns. Das ist ein Geschenk. Habt ihr das gestern gesehen? Waldemar hat zwei Geschenke verteilt. Wer hat sie bekommen? Ja, wer es wollte. Ja, sie wollte das. Ihr habt nicht so viel Wollen gehabt, oder? Oder hast du das abgesprochen? Nee, ja. Der es will, der kriegt das. Ja? Und nicht der es hört und es schön findet und dann wieder nach Hause geht. Der kriegt das Geschenk nicht. Und wisst ihr, das ist bei uns, die wir schon vielleicht lange Christen sind, ähnlich. Wir erleben den Frieden Gottes nicht in unserem Alltag, solange wir ihn nicht wirklich wollen. Solange wir ihn nicht nehmen, was Gott uns reicht. Wir kennen den Vers, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade und Gnade. Und es ist richtig, wenn in deiner Bibel steht, genommen. Das ist ein Doppelwort, das gibt es manchmal im Griechischen, finde ich ganz interessant. Das hat eine Doppelbedeutung, das heißt, empfangen und nehmen. Ich nehme das auch. Aber da will uns manchmal so der Wille fehlen. Wir müssen das schon wollen. Und wenn wir es nicht wollen, dann ist uns nicht zu helfen. Da müssen wir halt untergehen. Und es geschah, als die Boten von ihnen in den Himmel fuhren, da sagten die Männer, die Hirten, zueinander, lass uns doch hindurchziehen bis nach Bethlehem und dieses Wort sehen, diese Sache, die geschehen ist, die der Herr uns bekannt werden ließ. Und sie beeilten sich, kamen und fanden beide, Maria und Josef und das Kleinkind, das in der Futterkrippe lag. Also, wisst ihr, diese Männer, die finde ich echt bemerkenswert. Die haben einen Vorteil, die müssen sich nicht schick machen. Das ist sowieso egal bei denen, das hilft auch nichts. Und wisst ihr, das ist bei Gott genauso. Wenn ich zu Gott komme, dann muss ich mich nicht erst schick machen. Da komme ich so dreckig, wie ich bin, mit meinen Sünden, mit meinen Fehlern. Da komme ich hin und schmeiße mich ihm zu Füßen und sage Gott, ich habe nichts, ich habe nur Sünde. Und dann hilft er. Und die Hirten werden dann ja froh, das lesen wir gleich, dann werden die Hirten froh. Wenn ich zu Gott komme, muss ich mich nicht vorbereiten darauf. Ich muss endlich mal hingehen. Und als sie das gesehen hatten, gaben sie überall hin Kunde über das Wort, das ihnen über dieses Kindlein gesagt worden war. Wisst ihr, das Normale ist eigentlich, dass ein Christ den Mund nicht halten kann. Ich meine damit nicht, dass die auf einmal redselige Menschen werden. Ja, du bist vielleicht vom Typ Mensch her, vielleicht bist du wie ich. Ich weiß, ich rede hier vorne lange, aber im Alltag muss ich nicht so viel reden. Echt, ich rede nicht. Ja, wenn ich in Zug jemand getroffen habe, als ich noch öfter Zug gefahren bin, da habe ich eigentlich nur zugehört, da habe ich nicht viel gesagt. Einmal habe ich meine Zugbibel verschenkt, weil ich merke, da ist, der liest sie vielleicht. Aber ich habe ihm eigentlich nur zugehört. Ich bin jetzt nicht jemand, der jedem nachläuft. Aber wenn der Christ was reden sollte, dann kann er den Mund davon nicht halten. Das wäre das Normale. Man kann auch Christ sein und trotzdem den Mund halten manchmal, obwohl es eigentlich dran wäre, jetzt Zeugnis zu geben. Und das liegt dann weniger an unserem Wesen, wie wir vielleicht vom Typ Mensch her sind. Das liegt daran, weil es vielleicht eingeschlafen ist. Und dann wäre schön, wenn Weihnachten mal ein schönes Fest ist, bei dem du wieder aufwachst. Dass man davon reden kann. Wisst ihr, die Hirten haben die Leute halt geärgert. Ich weiß nicht, wann die da waren. Also, die waren nachts auf der Herde, vielleicht ging gerade die Sonne auf. Ja. Wollen wir den Menschen nicht zu viel verzeihen damals? die mussten eh aufstehen. Die haben sie jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Schlaf gerissen. Aber sie haben sich trotzdem gewundert drüber und vielleicht auch gewundert und gedacht, was erzählen die uns da eigentlich? Wir wollen einen anderen Messias, wir wollen einen anderen Jesus, der soll nur lieb und nett sein. Für uns heute, damals wollten sie einen König haben, der das Schwert in die Hand nimmt, die Römer rausschmeißt. Aber so haben wir oft eigene Vorstellungen von Jesus. Wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, die Evangelien zu lesen, damit du und ich wirklich wissen, wie Jesus ist. Den müssen wir da kennenlernen. Und dann steht hier was Interessantes. Hier steht Vers 18, und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen geredet worden war. Aber Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und das ist wieder was Bemerkenswertes, das stellt man nicht auf Anhieb fest. Aber die drei Stellen, die ich jetzt gelesen habe, wo das Wort Worte drin vorkommt, ist nicht das griechische Wort Logos, das wir kennen. Auch wenn das austauschbar ist, das ist das Rhema. Die werden beide für das Wort Gottes benutzt. Das hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Wir dürfen Worte in der Bibel nicht so steril auseinanderreißen. Es hätten Errettung und Erlösung nicht viel miteinander zu tun. Das meint oft dasselbe. Und Logos und Rhema meint beide das Wort Gottes, das er spricht. Nur verschiedene Aspekte davon meint er. Logos ist einfach das ganze Evangelium. Das ist ein Titel von unserem Herrn Jesus überhaupt. Wenn er sagt Rhema, dann meint er, in dem Moment trifft es dich. Dann wird es persönlich in diesem Moment. Da meint er das inhaltlich dasselbe, aber jetzt passiert etwas. Jemand hat das mal gesagt, jetzt wird es amtlich, jetzt wird es ernst. Und wenn wir das so nennen wollen, auch wenn der Begriff Weihnachten ja viel später entstanden ist und erst irgendwann im 4. Jahrhundert Christen meinten, sie müssten den Geburtstag des Herrn feiern, hier bei dem Geburtstag unseres Herrn Jesus ist Maria uns ein Vorbild. Sie behält, was sie hört und denkt drüber nach. Sie lässt das nicht verschwinden, wenn dann wieder der Alltag kommt. Ja, und wenn wir uns das mal überlegen, dieses junge Ding, ich weiß nicht, 16, 17 vielleicht, viel älter wird sie nicht gewesen sein. Kind geboren in unglaublichen Umständen, kannst du ja kaum vorstellen. Vielleicht können unsere alten Geschwister sich sowas vorstellen, aber wir Jüngeren ja nicht mehr. Trotzdem nimmt sie sich das alles zu Herzen. Und davon sollten wir lernen. Wenn jetzt Weihnachten aufhört, wir sollten uns das zu Herzen nehmen, dass das nicht vergessen wird. Und die Hirten kehrten wieder um, verherrlichten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, dementsprechend wie zu ihnen geredet worden war. Und wisst ihr, das ist vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss hier. Wisst ihr, wenn Gott etwas sagt, dann meint er das so, wie er das sagt. Dann musst du nicht dreimal... Tim, setz dich mal hin. Ja, die Mama ist heute nicht da und keiner. So. So, entschuldigt, aber das war vielleicht ein bisschen doch zu wild. Aber so sind halt Kinder, die gehören einfach zum Leben dazu. Und vielleicht nochmal ein Abstecher, wisst ihr, unsere Kinder werden geboren, um zu leben. Dieses Kind ist geboren worden, um für uns zu sterben. Und das ist das, was das in uns auslösen sollte. Lob und Dank. Gott preisen für das, was er getan hat. Lasst uns das mitnehmen und das wie Maria im Herzen bewahren, auch wenn Weihnachten aufhört. Aber diese Botschaft soll nicht aufhören bei uns.